Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Futsal-Liebhaber. Wieder willkommen bei mir, Daniel Weimer und Mr. Futsal, der Podcast. Heute wieder in der schwierigen Zeit mit einem super Ablenkungspodcast und zwar endlich auch mal etwas für die ganzen Torhüter da draußen. Ich selber war ja seit 2010 bis 2019 aktiv, auch Futsal-Torhüter, von daher freue ich mich persönlich auch extrem auf diese Folge. Und im Kern steht, wie sich auch gerade neue Spieler im Futsal, im Torwartbereich umstellen müssen, was ist wichtig, welche Techniken sind wichtig, welche Taktiken sind wichtig und was ist alles zu trainieren. Und genau für diese Podcast-Folge habe ich meinen wunderbaren Gast eingeladen, der genau erst auch gar nicht mal so lange her, also den Sprung vom Fußballtorwart zum Futsal-Torwart gemacht hat. Und mein Gast ist 28 Jahre jung, ist selbst Erzieher von Beruf, hat erst 2018, man möge es nicht glauben, mit dem Futsal bei Brothers Keepers angefangen, ist dann zum TSV Wallimdorf gewechselt und hat jetzt schon 22 Länderspiele für die Futsal-Nationalmannschaft gemacht. Herzlich willkommen, Philipp Less.
Hallo, hi.
Philipp, ja, du bist erst seit kurzem dabei, habe ich ja schon angeteasert. Wie war es denn beim ersten Mal in der Futsalhalle? Was ging dir durch den Kopf als Torwart? Was waren so deine Gedanken?
Wie ich eigentlich immer bin, ich freue mich riesig drauf auf neue Sachen. Natürlich war es eine Umstellung zum Großfußball, aber arg viel ist mir nicht durch den Kopf gegangen. Ich habe Bock auf die Sache gehabt und dann habe ich mir gedacht, lass mich mal überraschen, was da so auf mich zukommt.
Und war denn die Überraschung dann positiv und war das auch direkt bei den Brothers Keepers oder war da noch ein anderes Probetraining vorgeschaltet irgendwo anders?
Nee, das war gleich der Länderpokal. Also Länderpokal habe ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben Fußball gespielt. Und da habe ich es dann scheinbar nicht so schlecht gemacht, dass ich dann da quasi gescoutet worden bin für die Nationalmannschaft.
Aber wie kam das natürlich ungewöhnlich direkt in diese Länderpokalsache reinzurutschen? Kannst du das mal ausführen? Während du deine Nudeln gerade kochst, oder? Was kochst du gerade? Erklär.
Schwimm's.
Mach nur weiter, alles gut. Erklär mal ganz kurz, wie du da reingerutscht bist, wie man reinrutschen kann in dieses Landesauswahlturnier, einfach so.
Mein guter Freund Merzi Pai, auch Nationalspieler, ist bestimmt allen bekannt, hat mich schon jahrelang eigentlich damit genervt, sage ich mal, Futsal zu spielen, bis ich mich dann totschlagen habe lassen, teilzunehmen. Er meinte halt, dass ich von den Veranlagungen her denkt er ziemlich gut in den Sport reinpasst. Und dann hat er das dem WFV weitergegeben, den Württembergischen Fußballverband. Und die haben mich dann gefragt, ob ich Bock auf die Sache hätte, da mal für Baden-Württemberg aufzulaufen. Ja, und so ist es dann zustande gekommen, dass ich dann meinen ersten Länderpokal spielen durfte.
Ja, war ja anscheinend eine gute Entscheidung und auch ein gutes Gespür deines Freundes Mert. Du hast ja schon gesagt, dass auch Mert meinte, dass du eine ganz gute Voraussetzung hattest. Kannst du mal ganz kurz zu deinem Background aus dem Fußball was sagen? Wo kommst du her? Wie hoch hast du gespielt? Welche Jugendzentren hast du durchlaufen?
Als Jugend habe ich beim VfR Aalen verbracht. Bin dann von der A-Jugend in die Profimannschaft gestoßen. Das war damals dritte Bundesliga. Hab dann aber eigentlich nur Profis trainiert und bei den Amateuren gespielt. Das war Oberliga. Und dann bin ich zum FC Heidenheim gewechselt, wo ich dann auch bei den Profis trainiert habe. Da war ich auch ab und zu im Profikader und auch bei den Amateuren gespielt. Und ja, und dann ging es nach Ravensburg in die Oberliga, dann Verbandsliga und dann bin ich den Schritt gegangen und habe auf die Karte Futsal gesetzt.
Der Schritt scheint nicht so der schlechteste Schritt gewesen sein. Wie würdest du denn gerade durch deine doch sehr, sehr gute Torwart-Ausbildung im Fußball beschreiben, so die ersten Eindrücke, als du da auch vielleicht das erste Mal dich auseinandergesetzt hast mit dem Torwartspiel? Wie schnell hast du gemerkt, dass das doch anders ist?
Eigentlich in der Phase, wo ich dann das erste Mal mit Miguel in der Nationalmannschaft Torwarttraining hatte, also das ist ja der Co-Trainer und Torwarttrainer vom FC Barcelona, der uns da dann, wenn er zeitlich es packt, trainiert in der Nationalmannschaft.
Wie oft war der da? Wie oft hast du bei ihm trainiert?
Ja, mittlerweile jetzt schon öfters. Wir hatten ja das Trainingslager in Barcelona, wo wir dann 2 Einheiten pro Tag bei ihm hatten. Er war schon öfters dabei. Und damals habe ich mit ihm trainiert und er hat mir halt ans Herz gelegt, auf Futsal zu setzen, weil er sagt, dass für das, dass ich noch nie Futsaltraining hatte, ich schon sehr viel mitbringe. Und er war ziemlich erschrocken eigentlich, dass ich noch nie Futsal gespielt habe. Ja, was vielleicht das Glück war, dass ich halt damals einen Torwarttrainer hatte in Aalen, der mich 10 Jahre circa trainiert hat und der hat schon viele Dinge mir beigebracht oder mir mitgegeben, was auch im Futsalbereich extrem wichtig sind. Ich denke, mit dem Ball am Fuß bin ich nicht so verkehrt. Und auch so gerade so Schnelligkeitssachen, Beinarbeit, was im Futsal extrem wichtig ist, Richtungswechsel, Explosivität. Das sind so Dinge, die halt mir dann schon auch in die Karten gespielt haben.
Wie ging es dann weiter mit dem, gerade mit Torwarttraining? Jetzt hast du gesagt, du hast bei Miguel Torwarttraining bekommen, hast dort deine erste Futsal-Torwart-Ausbildung geschnuppert. Inwiefern ging es dann weiter mit Futsal-Torwarttraining im Verein?
Gut, zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass ich Fußball noch gespielt habe und Futsal eigentlich ein bisschen nebenher laufen habe lassen bei den Brothers Keepers, wo ja nicht trainiert worden ist, wo wir eigentlich nur in der zweithöchsten Liga gespielt haben. Ich selber, wo es dann ernster geworden ist, wo dann ich auch mich damit beschäftigt habe, auf die Karte Futsal zu setzen, habe mich dann selber sehr weitergebildet. Also ich schaue immer noch täglich Futsal-Videos von bestimmten Torhütern an, die meinen Spielstil verkörpern, sage ich mal. Und somit habe ich dann mir Techniken angeschaut, was im Futsalbereich wichtig sind, wie das Kreuz auf beide Knie kommen, welche Technik man in welchen Situationen anwendet. Und ja, dann mit dem Wechsel zu Weilimdorf ist halt die Sache die, dass das ein sehr professioneller Club ist, schon fast ein Profi-Club, würde ich sagen, wo wir 4-mal die Woche trainieren und wir haben einen Torwarttrainer, der mich dann auch 3 bis 4-mal die Woche im torwartspezifischen Bereich trainiert. Und das ist schon was mir extrem weitergebracht hat, weil das ist so die kroatische Schule. Also was so kroatische Technik angeht. Und Miguel legt sehr viel Wert auf Stellungsspiel, wo befindet man sich wann, wenn der Schuss kommt. Und das ist so die Mischung, was mich wahrscheinlich am weitesten gebracht hat. Ja.
Also das hört sich ja wirklich an, dass du von deiner Ausgangsstellung in eine unglaublich gute Umgebung gekommen bist. Also ich persönlich habe 2010 angefangen und hatte erstmal 2 Jahre überhaupt keine Ahnung, dass das Torwartspiel anders ist. Hatte auch gar keinen Trainer, bis mir dann der erste Trainer, das war noch Ronaldo Milani, Grüße von hier aus, damals noch bei Bayer Uerdingen gesagt hat, du Daniel, da ist was, das macht man ganz anders. Ja, bis dann hatte ich dann schon Schmerzen an Oberschenkeln und Ellenbogen. Da habe ich gewundert, was mache ich da überhaupt falsch? Das war ja bei dir nun jetzt ganz anders, dass du da sehr, sehr schnell in diese Schiene gerutscht bist, um auch zu wissen, was man trainieren muss, um auch überhaupt nicht viel Zeit zu verlieren. Denn mit 26 oder mit 25 hast du ja angefangen, um dann nach oben zu kommen. Wahrscheinlich ist es, denkt man vielleicht auch zu spät, aber du hast, glaube ich, viel aufgeholt.
Ja, das definitiv. Also das, was also so passiert ist 2019, war schon krass. So die Menge der Erfolge und auch ja auch meine eigene Leistung, würde ich sagen. Wobei ich glaube, dass es immer bei einem selber liegt. Also ich beschäftige mich sehr viel, wie gesagt, tagtäglich noch. Ich schaue jeden Tag Futsal-Spiele, Torhüter an, um weiter zu lernen und den Sport noch mehr zu verstehen. Und das ist dann, glaube ich, auch jedem seine eigene Motivation, lernen zu wollen. Ja. Also es geht auch immer darum, wenn Futsal-Spiele, sag ich mal, im Amateurbereich sind, und es sind Fußballtorhüter drin, dann halten die natürlich auch mal einen Ball gut. Aber es geht ja darum, nicht einen Ball gut zu halten, sondern wenn 10 Bälle kommen, in derselben Situation von den 10 Bällen 9 gut zu halten. Und das geht halt nur, wenn ich genau weiß, was für ein Stellungsspiel ist gefragt, was für eine Torwarttechnik ist gefragt. Ja, natürlich hatte ich mit Sicherheit Glück, da mit Weilendorf so einen Club vorzufinden, die mich dann verpflichten wollten. Auf der anderen Seite denke ich trotzdem, dass es immer eine eigene Motivation mitbringt, weil man halt auch sehr viel selber trainieren kann und sich weiterbilden kann.
Ja. Also da muss ich auch ganz, ganz klar beipflichten, auch in meiner Torwart-Lehrerarbeit, Torwart-Trainerarbeit betone ich auch genau das, dass man sich wirklich selber verstehen muss zunächst. Allerwichtigste Grundvoraussetzung, das ist was anderes. Ich muss mich verändern und ich muss diese Challenge annehmen. Und genau diese Aussage, das finde ich eigentlich witzig, die du bringst, dass man dann auch immer wieder hört, ja, aber ich halte ja Bälle so, wie ich schon halte, ist ja immer so ein bisschen die Standardantwort, wo ich dann auch mal gesagt habe, ja, das stimmt. Und genauso wie du es darstellen willst, damit hält man auch mal einen Ball. Ja, es geht aber um Durchschnitt und es geht im Durchschnitt besser zu halten. Das geht dann eben auch nur mit einer Technik.
Und man muss halt auch immer differenzieren, auf was für ein Niveau klappt das. Mhm. Und in was für einer Häufigkeit. Also das Ziel muss ja sein, Bälle abwehren zu können oder konkurrenzfähig zu sein gegen die Besten oder immer gegen die Besseren. Und das ist das, was der einen, egal ob das ein Leo Higuita ist oder Jesus Herrero von Inter Movistar. Ich denke, das ist auch dann ihre eigene Motivation. Weil Futsal halt extrem schnell ist und sehr viele Spielsituationen immer wieder kommen. Und da einfach, das ist Zentimeterarbeit, ja. Wo stehe ich? Und das kann schon entscheidend sein, ob mir eine Parade gelingt oder nicht gelingt. Und in den Ligen, wenn mein Fußballtorwart einen hält, dann ist es oft das Glück, angeschossen zu werden, ohne jetzt respektlos zu sein, aber ich glaube, du weißt, von was ich spreche.
Genau, das ist auch mal, würde ich jetzt auch mal so unterschreiben, dass man es gar nicht darum geht, so ein Fußballtorwart, dieses aktive Parieren, sondern eben das passive Stellungsspiel, was stimmen muss, um sich dann, ja, anschießen zu lassen. Genau so ist es ja in den meisten Fällen ja wirklich. Also.
Genau, richtig, ja. Also es ist oft so, dass man halt durch ein gutes Stellungsspiel die Distanz zum Schützen beziehungsweise durch die richtige Kreuzbewegung, dass seine Fläche ja so vergrößert, um quasi die Chance zu erhöhen, angeschossen zu werden, dann in dem Moment, bei 1-gegen-1-Situationen, wenn man jetzt davon spricht.
Ja. Genau. Ihr nennt das bei euch auch Kreuzstellung, so, ich kenne auch Lacrosse-Kreuz, ich nenne das auch auf Deutsch meistens immer Kreuzstellung, Portugiesen sagen, oder die Base, so,
also das ist auch wieder. Ja, also ich sage immer Kreuz. Ja, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Ich sage immer Kreuz und auf beide Knie kommen. Mhm. Hatte auch das Glück, dass ich da 4 Wochen vor der Champions League, wo wir uns auf die Champions League vorbereitet haben, 4 Wochen durfte ich da mit Dusan Martic trainieren, der finnische Nationaltorwarttrainer. Hat ja auch ein eigenes Futsal-Torwarttraining-Buch geschrieben, ist auch in Europa sehr bekannt. Ein überragender Trainer, wo ich im Hinblick auf Stellungsspiel sehr viel gelernt habe bei ihm. Was immer so eine Diskussion war mit ihm, ist, er hasst es, wenn heute auf 2 Knie kommen. Da war ich immer ein bisschen in Diskussion mit ihm, weil ich schon der Meinung bin, dass es gibt Situationen im Spiel, wo es sinnvoll ist, um halt Druck auf den Schützen ausüben zu können. Das war immer sehr interessant, das sieht man aber auch, dass es halt unterschiedliche Torwarttechniken gibt, spanische Technik, brasilianische, wie du gesagt hast. Ich denke, da muss jeder so ein bisschen sein eigenes Ding finden, was für ihn am besten ist. Wie gesagt, für mich ist so mein Vorbild oder an dem ich mich richte, ist so ein bisschen Leo Higuita, die wo da ein bisschen Wissen haben, die wissen, wer das ist. Und so glaube ich, ist es auch sinnvoll, Leute, die sich weiterbilden wollen, sich mal ein paar Torhüter anzuschauen und sich dann zu fragen, zu welchem Torwart-Stil passe ich oder wer bringt Bewegungen mit, die ich mitbringe, so mache ich das wo dann richtig oder halte ich mich an solchen Torhütern, um zu lernen? Also es bringt jetzt nichts, einen 2-Meter-Torwart anzugucken, der jetzt nicht die Schnelligkeit hat, die ich habe, und seine Technik oder seine Stärken versucht zu imitieren. Das macht in meinen Augen dann wenig Sinn.
Ja, der Markt ist da ja groß für unglaublich verschiedene Typen. Auch ich finde auch eigentlich ganz andere Typen als im Fußball, weil die Bandbreite ist viel größer von ganz kleinen Torhütern, ja, wie der argentinische Torwart, der nur 1,68 Meter ist, bis hin zu Paco Sedano über 2 Meter und so weiter. Also man kriegt da wirklich ganz viele unterschiedliche Typen, und hier geht da der eben einfach ziemlich gut als Flying spielen kann, und andere am Fuß eigentlich gar nicht stark sind, aber eben dann andere Stärken haben. Da finde ich auch, dass man da auf jeden Fall viel mitnehmen kann. Mein Vorbild war immer Jean Benedito, der ist leider vor 2 Jahren aufgehört mit Futsal von Portugal. Ja, unglaublich flexibel, klein. Ja, auch für mich habe ich da gefunden, fand, hat es eigentlich ziemlich gut gepasst. Also würde ich das auch unterstreichen. Da muss man sich schon jemanden raussuchen, wo auch dies passt. Wenn auch als großer Torwart, musst du dich anders positionieren, eben als kleiner Torwart. Also dann.
Genau so ist es, ja.
Ja, wir sind schon wieder voll drin in der Technik, das finde ich auch ganz spannend. Ich wollte noch 2 Fragen stellen zu allgemein, zu deinem Leben oder zu deiner Erfahrung jetzt in deiner bisherigen Futsal-Karriere. Und die erste bezieht sich so ein bisschen auf die Verbindung zwischen deinem Alltag privat und der Arbeit, aber auch natürlich generell Familie und der Nationalmannschaft. Da ist ja doch ein recht hoher Workload, und du musst ja eben noch arbeiten nebenbei. Ist ja alles noch weit weg vom Profitum. Wie schaffst du das? Musst du Urlaub nehmen? Wie macht dein Arbeitgeber damit?
Ja, also grundsätzlich sage ich, in beidem Dorf befinden wir uns so eine Halbprofi-Schiene. Also unser Cheftrainer ist Vollprofi. Und wir haben auch 7 Kroaten, davon auch 1, 2, das kann man schon sagen, fast hauptberuflich oder hauptberuflich machen können. Bei mir ist so natürlich, aktuell kann ich meinen Job noch behalten, obwohl wir fast jeden Tag trainieren. Es ist so, dass der DFB da eine Regelung hat mit den Nationalspielern. Das heißt, wenn wir Nationalmannschaft haben, Lehrgänge, Länderspiele, dann werden wir da quasi befreit und kriegen Sonderurlaub. Das heißt, wir müssen keinen Urlaub nehmen, sondern kriegen quasi ganz normalen Lohn weiterbezahlt, obwohl wir fehlen. Also da hat der DFB eine Regelung mit unserem Arbeitgeber. Das ermöglicht dann auch uns quasi, unseren Beruf auch noch beizubehalten, würde ich sagen. Genau. Und deswegen sehe ich auch noch keinen Sinn darin, selbst wenn es vielleicht finanziell möglich wäre, nur Futsal zu spielen. Solange ich meinen Beruf noch behalten kann und es auf der Basis geht, ist es für mich ja umso besser.
Ja, zumal man ja dann auch, selbst wenn es vielleicht für den temporären Profi reicht, die Rücklagen halt so gering sein werden, dass man ja auf jeden Fall in den Beruf einsteigen muss, dann mit 35 oder 38. Und genau, dann wird es ja immer schwieriger auf dem Arbeitsmarkt. Also wahrscheinlich, solange.
Gut, als Erzieher hat man dann da mehr Glück. Also wenn ich jetzt 5 Jahre nur Futsal spielen würde, würde ich wahrscheinlich keine Probleme haben, in dem Job wieder Fuß zu fassen.
Ist auf jeden Fall ein guter Job dafür. Das stimmt.
Das stimmt, ja.
Und so die zweite allgemeine Frage, du hattest ja schon angesprochen, dass man eben auch auf höherem Niveau das Spiel verändert. Jetzt hast du das Glück gehabt, was in Deutschland eben noch so wenige Spieler gehabt haben, gegen Portugal zu spielen. Du warst dabei. Ich weiß gar nicht, ob du in dem Spiel hast du gespielt, wie lange du auf dem Blatt standst. Auch Pavlos war, glaube ich, auch noch mal dabei. Was war aus deiner Sicht in diesem Spiel aus Torwartperspektive so anders als in der Liga, die ihr ja in Deutschland Weitniveau schon hohes Niveau spielt, aber wo musstest du echt sagen, wow, das ist, da muss ich, mein ganzes Torwartspiel ist hier, kommt absolut in bestimmten Situationen an seine Grenzen?
Ich glaube, das Tempo, ja, also die Schnelligkeit der Aktionen und die Schnelligkeit der Handlungsschnelligkeit der Spieler. Ich muss sagen, wenn man Futsal auf hohem Niveau spielt, dann, ich bin ein Torhüter, der sehr viel antizipiert. Also der versucht schon Spielsituationen vorher wegzunehmen, bevor sie eigentlich auf mein Tor kommen, durch gutes Coaching. Und wenn man natürlich gegen solche Nationen spielt, die spielen halt Futsal. So, und dann sind das halt Rotationen, die man schon ein bisschen vorhersehen kann. Also für mich war die größte Umstellung, wobei, wenn man jetzt gegen Georgien spielt oder gegen Japan spielt, ist es jetzt kein großer Unterschied mehr. Also was bei Portugal mit Sicherheit dann noch dazukommt, ist die individuelle Klasse der Spieler, die vielleicht dann ein, wie Georgien, nur der erste Block hat. Ich glaube, die Schnelligkeit macht es ja und die, wie gesagt, die Schnelligkeit der Aktionen, dass sie halt in Situationen schießen können oder dann einen Lob bringen können, wo es halt dann andere nicht schaffen. Aber ich muss sagen, in der Liga ist es oftmals so, gibt es Mannschaften, die sehr gut Futsal spielen, gibt es aber Mannschaften, die halt noch nicht so gut spielen und das sind dann oft vielleicht auch so Zufallsprodukte, wo halt auf hohem Niveau nicht so stattfinden. Das heißt, beim hohen Niveau weißt du jetzt genau, die Aktion kommt oder machst du schon instinktiv das Kreuz oder du kommst auf beide Knie. Und das ist dann in der Liga oftmals so, dass so eine Situation dann nicht so zustande kommt. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine oder kannst du mir folgen?
Ja, also absolut. Also ich kann dir folgen, natürlich die Frage, was jetzt jeder für sich selbst runter versteht. Aber ich glaube schon, dass man verstanden hat, dass es eben darum geht, dass das auf hohem Niveau es keine wenige Zufallsaktionen eben gibt. Das ist genau, alles richtig. Ein Produkt von hoch abgestimmten Abläufen, die man dann entsprechend
Schach auf höchstem Niveau,
ja. Ja, so, also von und, daher.
Also
so
für mich die größte Umstellung ist das Tempo, würde ich sagen. Also, wie gesagt, international, wenn man es jetzt zur Liga vergleicht, ist immer das Tempo der Unterschied. Und so keine Sekunde mit dem Kopf nicht dabei sein zu müssen. Also in der Liga kannst du schon mal abschalten, sage ich mal, oder lockerer sehen. Wenn du halt gegen Portugal spielst und du halt eine Sekunde einen Schritt zu spät bist, dann ist meistens klingelt's, ne?
Schussstärke oder Schusspräzision, gerade weil die Schüsse mit der Picke dann ja, doch natürlich häufiger kommen und auch dann entsprechend gezielter. War da ein Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Also die Präzision und natürlich auch die Stärke der Schüsse. Ja, ansatzlos halt einfach, ne? Also in der Liga sieht man sehr oft, wann ein Schütze jetzt schießt oder einen Abschluss bringt. Auf dem Niveau dann ansatzlos mit Picke einfach. Also ist schon natürlich eine Riesenumstellung.
Ja, super. Dann würde ich das Kapitel mal abhaken und würde direkt rüber zum Technikblock kommen, der jetzt auch, wo ich mir jetzt so viele Fragen aufgeschrieben habe, die man mal diskutieren könnte. Aber fangen wir mal mit der klassischen Frage an, die wir schon so ein bisschen eigentlich besprochen haben. Spanische oder brasilianische Torwartschule, ich bin immer der Freund von der spanischen, also eher auf Fußabwehr basierender Abwehr und die brasilianische dann doch eher mit Hand basiert und auch in anderen natürlich Details. Wie sieht das bei dir aus? Du bist ja eher der spanische Typ von dem, was ich gesehen habe. Wie hast du dich entschieden? Gab es überhaupt eine Entscheidung oder war das einfach auch getrieben durch die Trainer, die du hattest?
Ich glaube, das ist durch meine körperliche Veranlagung also jetzt gar nicht bewusst so, dass ich so agiere, wie ich agiere, sondern ich habe da meinen eigenen Stil so gefunden. Was ich in der spanischen Torwartschule sehr gut finde, ist das Stellungsspiel. Also sie stehen ja sehr oft sehr weit draußen, um quasi sehr oft das Kreuz zu bringen, wo vielleicht ein brasilianischer Torhüter eher noch auf Linien bezogen spielt und reagiert. Ich muss schon sagen, dass ich schon versuche, explosiv dann von der Linie zu kommen, das was ja schon mehr für die brasilianische Schule steht, weil ich schon sehr schnellkräftig bin und dann halt extremen Druck auf den Spieler kriegen kann. Ich versuche immer Druck auf den Spieler zu kriegen, dass er eine Entscheidung treffen muss. Ich glaube, wenn im Futsal ein Spieler Zeit hat nachzudenken, hast du verloren. Also ihn einfach zu einer Aktion zwingen. Ich glaube, ich habe da so ein Mittelding gefunden zwischen ein bisschen zu beiden Ansichten. Also wenn ein Spieler sehr lang auf mich zuläuft, bin ich natürlich einer, der sehr gerne das Kreuz macht. Und zwar auf die Seite des Kreuz, wo er noch quasi den Ball mitnehmen könnte, um nicht blockiert zu werden. Das heißt, wenn er Richtung links läuft, versuche ich das rechte Knie zu bringen, um quasi noch flexibel auf eine Aktion zu sein. Rechts dann genau umgekehrt. Wenn aber Spielsituationen sind, 7-Meter-Schuss, 8-Meter-Schuss, versuche ich schon eher linienorientiert zu stehen und zu reagieren, dann aber quasi, wenn zum Beispiel ein zentraler Schuss kommen könnte, linienorientiert, dann der Ball nach außen kommt, dann versuche ich zum Beispiel explosiv auf beide Knie zu kommen, um quasi den Druck auf den Spieler zu erhöhen und die Entfernung zu verringern auf den Spieler.
Gibt auch ein Video von uns, Mr. Futsal, von ein paar Jahren auch mit Torwarttechnik. Dort hatte ich das auch so ein bisschen rausgestellt. Die Situation zwischen Knie, ich nenne es Knieabwehr, auf die Knie gehen sagst du, ich sage immer Knieabwehr, oder Kreuz, immer auch darum, ob der Spieler Kontrolle hat oder nicht. Also wenn er nämlich gar keine Kontrolle über den Ball hat, dann eher die Knieabwehr. Aber wenn er noch Kontrolle hat vor einem, dann eher die Kreuzstellung.
Also ich sage, wenn ein Spieler auf einen zuläuft, im 1 gegen 1, niemals auf Knie gehen, weil man tot ist. Also wenn ein Spieler mit internationaler Erfahrung, du auf beide Knie kommst und er auf dich zuläuft, macht er dich weg. Dann musst du flexibel versuchen zu bleiben. Knie wende ich dann sehr gerne an, wie du es richtig sagst, in der Situation, wo er eigentlich nur noch mit dem ersten Kontakt schießen kann. Also wenn eine 3 gegen 2 Situation ist, der Ball nach außen gespielt wird, dann sollte ja die Spieler die anderen zwei Spieler rausnehmen. Das heißt, er hat nur noch die Aktion gegenüber mir. Und dann wende ich sehr gern zwei Knie an, quasi, wenn ich der Meinung bin, in der Situation, er kann nur noch mit dem ersten Kontakt schießen, dann finde ich zwei Knie überragend, weil, wie gesagt, man Druck auf den Spieler bekommt und ihn zu einer Entscheidung zwingt. Wenn man in so einer Situation das Kreuz bringt, könnte er den Ball annehmen und hätte wieder Zeit zu überlegen, was die nächste Aktion wäre.
Ja, so ist diese Aktion auf ihn zu, die du halt meinst, diese aktive, so er muss halt denken.
Genau,
so,
dann, richtig.
In dem Moment, wenn er denkt, ist der Mensch meistens sehr einfach gestrickt, Automatismen, ja, Schuss.
Genau.
Das ist ja wirklich immer so. Bei der Knieabwehr, jetzt habe ich es nicht im Kopf mehr, was deine Style ist. Es gibt immer diese zwei Styles, entweder Knieabwehr, wobei die Knie vorne auseinanderstehen und man den Schuss durch die Beine hinten mit den Füßen quasi abfängt, oder die Option, beide Knie vorne zusammen und dann die beiden nach hinten so abspreien. So ein bisschen technisch natürlich, je nachdem, wie man gebaut ist, das zweite überhaupt möglich, bei anderen gar nicht. Was hast du dir angewöhnt und warum?
Also auf gar keinen Fall, dass der Ball durch die Beine durchgehen kann. Also eher Knie vorne zusammen. Ich habe schon auch ein, zwei Mal durch die Beine bekommen, hat aber daran gelegen, dass ich zu viel Druck auf den Spieler ausüben wollte und zu spät auf die Knie gekommen bin. Ich würde es auf jeden Fall so handhaben, dass die Knie so zusammen sind, dass der Ball durch die Beine direkt von den Knien abgefangen wird und nicht durch die hinteren Beine, weil ich glaube, dass wenn man auf beide Knie kommt, ist im Normalfall der Distanz zum Spieler so gering, dass er eigentlich gar nicht mehr vorbeischießen kann. Das heißt, die einzige Möglichkeit gäbe es mir eigentlich nur noch, den Ball da durchzustopfen. Also wenn ich Knie bringe. So, und deswegen sage ich, wenn man mit beide Arme ordentlich kommt, das heißt, dass sie nicht zu breit sind, die Arme, und nicht zu eng, und die Knie so zusammenlässt, dass er auf jeden Fall nicht durch die Beine gehen kann, dann sage ich mal, da muss schon ein ganz großer Könner sein, um da noch ein Tor zu machen, ja.
Hast du bei der Knieabwehr, das hast du schon so ein bisschen angesprochen, welches Knie du eben runtersetzt? Es gibt ja auch einen Ansatz, auf das starke oder den schwachen Fuß zu gehen.
Ja,
Kannst du nochmal so deine Strategie irgendwie erklären? Also da kommt der Spieler auf dich zu, keine Ahnung, von links mit dem rechten Fuß. So,
ja. Gehst also ich sage immer, es gibt tolle Trainer, die sagen, es hängt vom Fuß ab, ist abhängig vom Fuß. Ich sage eher, es ist eher von der Laufbewegung abhängig. Mhm. Also das heißt, wenn er auf dich zuläuft und geht Richtung links, würde ich erst das rechte Knie abbringen, weil ja deine Laufbewegung in der Sidestep-Bewegung auch Richtung links ist. Mhm. Wenn es eher Richtung rechts ist, würde ich immer das linke Knie bringen, weil es natürlich auch ein natürlicher Bewegungsablauf ist. Also wenn ich nach rechts mich bewege mit Sidestep, wenn ich dann das rechte Knie runterbringe, ist eine total unnatürliche Bewegung.
Ja.
So sieht man es auch international. Also die gehen ja immer mit dem Spieler mit, wo dann quasi das Bein entfernte, knickt dann zum Kreuz ab.
Genau, ja, okay. Ja, so würde ich es auch, glaube ich, sehen. Genau, weil es einfach natürlich ist. Also meistens kann man das gar nicht anders machen. Ja, sonst verhaschelt man sich da auch ganz schön mit den Knien dann irgendwie. Kommt man nicht mehr weg vom Fleck. Genau. Ist ja auch mal schwierig, ne?
Ja. Also ich sage mal, dann auch auf einem bestimmten Niveau muss man sich halt damit auch beschäftigen, dass halt nicht nur der Schuss kommen kann, sondern dass er auch versuchen will, vielleicht sich auf den falschen Fuß zu bringen.
Ja.
Ich glaube, in allem, was man tut, ist das Entscheidendste, und da entscheiden sich halt auch die Torhüter, ist auf jeden Fall das Gesicht nicht wegzudrehen. Viele Torhüter drehen ja das Gesicht weg, was halt dann auf einem bestimmten Niveau, dann bist du komplett tot. Also wenn du anfängst, dein Gesicht zur Seite zu drehen, dann ist Schicht im Schacht.
Guter Punkt, ja. Den hatte ich ja auch noch stehen. Und zwar der Angstreflex, das passt ja zur Thematik. Viele Fußballtöter, bis inklusive mir, ich habe es bis heute nicht ganz wegbekommen, ist ja das Problem, gerade in diesen 1:1-Situationen, dann doch den Oberkörper, also nicht mal das Gesicht, sondern auch den ganzen Oberkörper zu drehen. Und dann eben natürlich genau diese Fläche, diese Flächenmaximierung aufzugeben und dann sich eben ungünstig zu drehen. Wie sieht das bei dir aus? Hat das von Anfang an ganz gut geklappt oder musstest du dann schon noch da spezifisch trainieren? Und wenn ja, wie hast du es spezifisch trainiert?
Da muss ich sagen, das ist was, was ich trainieren musste. Bei mir ist es aber auch ganz abhängig vom Wettkampffaktor. Also im Spiel ist mir eigentlich alles egal so. Also da können sie mir ins Gesicht schießen. So im Training, ich kenne meine Kroaten im Training und so, die dann oft mal nicht nachdenken, da gilt es dann auch, sich selber ein bisschen, sag ich mal, zu schützen. Aber wenn es drauf ankommt, drehe ich mich natürlich nicht weg. Ich sag mal, ich spiele mit gut auf gut Deutsch gesagt, Eierschutz. Gibt ja auch viele Stolle, die das nicht machen. Und ich muss so von der Erfahrung her sagen, dass in so Situationen, wo man das Kreuz bringt oder dass eigentlich kaum ein Ball ins Gesicht kommt. Weil wenn man das Kreuz bringt, dann ist die Distanz zum Schützen ja auch geringer. Also es ist ja nicht auf 3 bis 4 Meter, sondern es ist ja so gering, dass der Schuss quasi ins Gesicht eigentlich, ja, wenn er einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommt im Spiel, dann ist es viel. Ich glaube, das ist, man braucht Torhüter, die damit ein Problem haben, die brauchen so ein kleines Erfolgserlebnis im Spiel oder im Training. Muss es vielleicht mal aus Versehen nicht sich wegdrehen und dann vielleicht gegen die Brust geschossen wird. Und dann kriegt man so ein bisschen Vertrauen für das Ganze und ein Gefühl für das Ganze. Also ich hatte jetzt nie ein Riesenproblem damit. Habe mich jetzt nicht auch extrem weggedreht, weil ich auch im Großfußball eher einer war, der ziemlich lang gestanden ist und sich abschießen hat lassen. Man muss sich natürlich schon grundsätzlich überlegen, wenn man den Sport spielen will und dann das sehr oft passiert, Ob man dann auf der Position vielleicht auch der Richtige ist, weil dann kommen ja auch so Situationen wie 6 Meter zum Beispiel, wo es auch verschiedene Techniken gibt, aber ich bin eher der Freund, bei 6 Meter stehen zu bleiben und sich groß zu machen.
Ja, ist halt damit einfach. Da stimme ich auch auf meinem Zettel. Ja, Strategie 6 Meter, genau das. So der klassische Fußballtorhüter knickt immer weg und wirft sich in die Ecke und deckt
aber da gibt's ja auch
ungefähr so ein Sechstel vom Tor ab und wenn du einfach nur stehen bleibst, hast du ein Drittel vom Tor.
Also genau, ich bin einer, ich entscheide mich für eine Seite und gehe einen Schritt nur Richtung der Seite und versuche mich extrem groß zu machen. Da habe ich eigentlich ziemlich gute Quote bei 6 Meter. Natürlich international gibt es welche, die dann in Spagat gehen und versuchen mit der Hand noch zu reagieren. Da gibt es unterschiedliche Versionen. Ist ja das gleiche beim 10 Meter. Bin ich auch eher einer, wo auf 5 Meter kommt und das Kreuz macht. Habe ich auch eine ziemlich gute Quote, aber das ist dann auch wieder abhängig ein bisschen vom Schützen. Also wenn ich weiß, der Schütze hat einen sehr starken Schuss, komme ich auf jeden Fall auf 6 Meter. Weil ich sage, von 10 Meter, wenn er echt einen guten Schuss hat, ist kaum möglich, das Ding zu halten. Wenn ich aber weiß, der Schütze ist eher so ein Techniker, der gern schiebt, dann bleibe ich auch manchmal auf Linie, um quasi zu reagieren. Hängt immer ein bisschen vom Schützen ab.
Ja, schön, das ist immer so eine, es hat du das Problem wahrscheinlich nicht, weil du direkt in starke Futsal-Hintergründe gewechselt bist. So aus meiner Erfahrung war das immer, wenn man sich auch mit vielen Neuen im Futsal umgibt, dann ist das Stehenbleiben immer für viele so komisch. Ja, also das wird dann abgetan manchmal, als ob man den Ball nicht halten will oder weggeht. Also wenn man einfach den Schritt zur Seite macht, aber das ist ein bisschen ja, skurril für viele, ja, die das nicht kennen. Ja, und sich immer dieses Runterwerfen da wie so ein kleiner Bär, der sich dann da hinrollt. Ja, und dann irgendwie so, ja, ich habe den Ball gehalten. Es war einfach ein Riesenzufall. Also war einfach 1/6 Wahrscheinlichkeit, dass du den hältst. Gut, hat hingehauen.
Aber das ist auch so die Sache, die ich mir immer stelle, auch im Training. Also wenn wir auch so Torschusssituationen machen, 1 gegen 1. Lieber halte ich mal 2, 3 Bälle nicht im Training, aber verhalte mich taktisch richtig, weil es geht ja immer darum, die Anzahl der Aktionen positiv zu gestalten. Also bei 6 Meter muss man sich schon die Frage stellen, ob man von 6 Meter noch irgendwie, wenn sich ein spektakulärer Reflex ist vom Rückenmark, ein Ball überhaupt noch reagieren kann. Also kann man nicht. Auf dem internationalen Niveau kann man von 6 Meter nicht auf den Ball reagieren. Also ich sage jetzt mal aktiv mit den Händen zum Ball. So eine kleine Zuckbewegung geht natürlich schon. Und dann sollte man sich halt fragen, wie du es richtig sagst, wie kann man am meisten Fläche von dem Tor abdecken? Und für mich gibt es da eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, dass man stehen bleibt, ja.
Ja, wir hatten gerade schon 1 gegen 1. Ich hatte da auch noch eine interessante Sache, die man diskutieren könnte. Und zwar, wenn der Schütze eben auf dich kommt und es gibt ja den Ansatz, dass der Torwart die Beine extra breit aufmacht, einmal um auch natürlich die Fläche wieder optisch zu vergrößern und dann eigentlich vor dem Schuss die Beine wieder schließt. Und viele Spieler wundern sich dann manchmal, oh, wie hat er denn den jetzt wieder gehalten? Aber letztendlich ist das ja so eine Falle. Also es ist ja so, man baut genau, so eine Falle genau. auf. So.
Ja, man bietet was an, genau.
Ja. Machst du das auch so oder hast du was andere Erfahrungen gemacht in der Hinsicht auf hoherem Niveau jetzt auch gerade? Funktioniert das dann noch? Also in unteren Ligen funktioniert das unfassbar gut, weil 95% versuchen den Tunnel.
Genau.
Ja, auf hohem Niveau kann ich mir jetzt vorstellen, dass die Quote etwas geringer ist, da man doch mehr adaptiert, dass das der Torwart sich schon so verhält.
Also bei hohem Niveau, internationalem Top-Niveau, muss halt einem klar sein, dass sie ziemlich schnell handeln können. Das heißt, die Gefahr ist halt, wenn man auf hohem Niveau das anbietet, dass die in der Situation abschließen, wo eigentlich wir nicht denken, dass sie abschließen können. Und auf hohem Niveau ist halt so, dass ein ganz anderer Druck der Spieler hat. Also wenn einer zum Abschluss im 1 gegen 1 kommt, ist ja nicht so, dass er ewig Zeit hat zu überlegen, bis er schießt. Das heißt, die Defender, die sind ja ziemlich schnell wieder an ihn dran. Das heißt, ich versuche es eigentlich immer so zu halten, dass ich, sag ich mal, so ein Mittelmaß fahre. Also nicht zu eng, weil wenn es zu eng ist, Max, international, dann schießen sie dir links, rechts über die Schulter drüber oder neben am Knie vorbei. Aber zu extrem dürfte es auch nicht. Ich denke, da braucht man ein bisschen Gespür für die Situation. Ich bin auch nicht einer, wo sagt, 100 Bälle, ich mache alle 100 Bälle genau so in der Breite. In der Liga stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn das dann anbietet, dann versuchen sie da zu tunneln, was halt dann, wer das Kreuz einigermaßen besitzt oder technisch gut drauf hat, da eigentlich keinen Erfolg haben darf.
Mhm. Ja. Nehmen wir mal an, klassische Torwart-Situation. Du stehst auf dem kurzen Pfosten, der Ball kommt vom Ala stark auf deinen zweiten Pfosten geschossen.
Ja.
Springst du direkt in die Ecke oder eben so aus dem Fußball läuft man manchmal noch so einen kleinen Kreis erst, dass so immer so ein bisschen ineffizient ist und schaut so eine Millisekunde erst, was passiert und springt dann oder hast du dir auch antrainiert oder gelernt, sollte man lieber direkt springen? Also einfach springen, weil wenn ich warte, ist zu spät.
Ganz wichtig ist, erster Pfosten zuerst mal zuzumachen, zu stehen. Mhm. Im Training neigen viele dazu, bei so Übungen schon einen Tick davor vielleicht schon in den Spagat zu gehen. Immer reagieren, sage ich, nie spekulieren. So, also ich konzentriere mich darauf und gehe davon aus, dass der Schuss in mein kurzes Eck kommt. Und wenn der dann so kommt, wie du das gerade schilderst, dann ist so, dass meine erste Aktion quasi Körper aufdrehen und direkt in den Spagat reingehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ein Step noch mehr ist es meistens schon zu spät von der Geschwindigkeit. Also wenn du ein gutes Stellungsspiel hast und richtig stehst auf dem ersten Pfosten, reicht dir auch der direkte Weg in Spagato rein, um den Ball vielleicht noch wegzukriegen. Ja.
Also einfach die Linie gerade runter, springen, Spagatabwehr, fertig, oder?
Genau so, ja. Um quasi das Tor noch großflächig abzudecken, ja.
Wie machst du es mit der Kommunikation oder wie wird das bei deinen Teams gehalten? Es gibt ja die Möglichkeit, der Torwart sagt nur dem Fixo an und dirigiert den, wenn er vor dem Verteidiger steht. Und oder es gibt auch die Möglichkeit, natürlich dann auch nach vorne viel anzusagen. Wollen das deine Trainer eher zurückhalten, sodass du nur dem Fixo ansagst vor dir oder auch schon die Reihen davor koordinierst, wenn man konstant, außer in der Sondersituation natürlich, aber jetzt mal so in der regelmäßigen.
Also gut, also grundsätzlich bin ich für den Fixo verantwortlich. So, den muss ich steuern, das ist auch der Wichtigste, weil natürlich der tiefe Ball der gefährlichste Ball im Futsal ist. Ja, so ab und zu, wenn ich merke, jetzt kann man Druck aufbauen, weil ein schlechter Ball gespielt worden ist, dann bin ich schon sehr lautstark und sage zu allem dann, dass sie Druck aufbauen sollen. Aber in erster Linie, sage ich mal, so 90% rede ich eigentlich nur mit dem Fixo. Dabei ist sehr wichtig, dass der Fixo ja eigentlich immer vorm Pivot steht quasi und ich muss ihn eigentlich quasi nur steuern, wo sein Pivot steht. Also, dass er nicht quasi die ganze Zeit sich umdrehen muss. In Weil im Dorf ist so, dass ich das halt immer auf Englisch und auf Deutsch machen muss, weil ein paar Jungs kein Deutsch sprechen. Aber grundsätzlich gilt es da, den Fixo zu steuern. Wobei ja auch man beachten muss, dass international, wenn die Hallen voll sind, dass mein Pivo mich wahrscheinlich gar nicht hören würde, wenn ich da von hinten rumschreie.
Durchaus möglich, ja, je nach Stimmorgan, was du hast. Also, da brauchst du schon eine ordentliche Trompete da wahrscheinlich, dass das da irgendwie ankommt. Wie sieht es aus bei Kommandos? Was, so ein Klassiker, was sagst du, wenn du rauskommst, du möchtest gerne den Ball nehmen, sagst irgendwie eins, Torwart Leo, was hast du dir so beim Futsal angewöhnt? Ist es
also wenn lang, ich bin ein sehr mitspielender Torwart, wo versucht sehr viele Bälle schon, bevor der Pivo am Ball kommt, zu klären. Auch gerade in Weilendorf verlangt es mein Trainer, dass ich sehr aktiv spiele, Bälle abfange und dann als Flying vielleicht gleich aufs Tor schieße. Wenn ich komme und es ist so eine Situation, dass der Gegenspieler schaut, schreie ich einfach mit einem lauten Ja. Wenn es aber eine klare Situation ist, wo der Gegenspieler nicht mehr an den Ball kommt, sondern nur noch mein Spieler da ist, dann sage ich Torwart oder ich, sodass sie wissen, dass ich den Ball dann ohne Probleme nehmen kann. Wenn es so eine Situation ist, wo der Gegenspieler noch im Spiel ist, dann versuche ich einfach durch ein lautes Signal auch so einen Hallo-Wach-Effekt zu bewirken, dass der Pivo vielleicht auch ein bisschen Angst kriegt und wegzuckt, ja. Natürlich so Schulter rechts, Schulter links. Ich halte es oft in der Nationalmannschaft so, dass ich sehr oft die Seite anspreche, das heißt rechts, 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 rechts. So weiß man einen Fixo, dass er immer auf der rechten Seite steht. Weil wenn man da mal eine Sekunde nichts sagt, kommuniziert, weiß man Fixo dann in dem Moment wieder nicht, wo er steht.
Ja, das ist auch gute Kommandos auf jeden Fall, die man auch braucht. Auf je höher das Niveau, desto eher brauchst du auch die Kommandos als Spieler, weil es sonst total ineffizient ist, alle Wege zuzulaufen. Ne? Kannst du auch wahrscheinlich in höheren Breiten wichtiger.
Ja, interessant ist natürlich dann, wie gegen Georgien, wenn man dann gegen einen Sayoti spielt, der jetzt Champions League Halbfinale gegen Barca spielt, der dann quasi so In-Out-Bewegungen reinmacht. Das ist dann richtig ekelhaft, das zu rechtzeitig zu coachen. Ja, aber das ist halt dann auf hohem Niveau so.
Erfahrung, ne? Auch wahrscheinlich, was du mitspielst, was dann fehlt auf hohem Niveau, je mehr man das spielt, desto eher kann man vielleicht das auch wieder antizipieren. Auch wenn es natürlich so schwieriger ist, weil die Spieler auch kennt. Ja, irgendwann weiß man das vielleicht auch, aber dauert halt. Wie sieht's aus? Nehmen wir mal das ganze Thema Abwurf. Ist auch für viele Torhüter, die anfangen mit dem Futsal, immer drei Fragen. Erstens, wann werfe ich wie den Ball ab? Zweitens, warum keine Handschuhe? Und drittens, wie tape ich mich richtig? Was hast du zu den drei Punkten zu sagen?
Also Abwurf, ganz klar kein Feldspielabwurf. Die Sache ist die, dass man im Futsal eine viel präzisere Abwürfe braucht, wie im Feldfußball. Und die Distanz der Abwürfe ist eigentlich nicht so weit wie im Feldfußball. Das heißt, man nimmt den Ball wie ein Handballkeeper und schmeißt ihn schon über die Schulter, aber nicht gerade. Ich schmeiß die leicht schräg, dass sie so einen Drall bekommen. Ist aber dann auch wieder unterschiedlich, wenn ich einen Aller oder einen Pivo in Fuß werfen will. Flach, das heißt, dann wird meine Abwurfbewegung seitlicher und ich gehe mit dem Körperschwerpunkt auch tiefer. Und wenn ich einen weiten Abwurf wähle, dann bin ich natürlich aufrechter und viele Fußballtorhüter denken aber, die müssen da übel angefackelt kommen, die Dinge. Wenn die flach kommen, muss schon richtig Power rein. Wenn sie aber weit kommen, so muss man ja auch immer bedenken, dass der Pivo auch was mit anfangen muss. Das heißt, die müssen auch von der Stärke gut getimt werden. Was Torwart-Handschuhe angeht oder Futsal-Handschuhe, ich bin einer, ich spiele auf jeden Fall ohne. Ich glaube auch so 90% international spielen ohne. Es gibt jetzt schon Torhüter, die das spielen, auch den einen oder anderen Ball damit schon mehr sicher fangen. Wobei schon ich der Meinung bin, dass international, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass durch einen gesicherten Ball dann jetzt die Anzahl in der Saison so viele Tore mehr fallen. Im Futsal ist ja schon so, dass schon darauf trainiert wird, dass man die Bälle immer zur Seite abwehrt und nicht fängt. Kann schon mal sein, dass ein schlechter Schuss kommt, aber wenn man ein bestimmtes Niveau spielt, dann fängt man die Bälle nicht mehr, weil die einfach viel zu scharf sind. Was das Tapen angeht, ist so, dass natürlich da auch die Meinungen ein bisschen oder die Bedürfnisse der Torhüter auseinandergehen. ich bin einer, ich spiele mit Handgelenkstape, das heißt nicht über die Handflächen. Zum Beispiel ein Jesus Herrero, der tapet sich ja die Handflächen noch mit ein und hat an der Unterseite und Oberseite noch so eine leichte Schiene mit drin, dass seine Hände nicht umknicken können. Wäre jetzt zum Beispiel für mich gar nichts, weil ich dann natürlich auch am Ball Tape hätte, das wieder rutscht. Ich tape meine Handgelenke so, dass ich zuerst mal Gasofix nehme, die Breite, und ein bisschen über den Handwurzelknochen gehe. Mhm. Und dann aber auch nicht zu arg anziehe. Also viele denken immer, man zieht extrem an und dann ist alles fest. Es muss schon eine leichte Beweglichkeit noch da sein. Aber ich muss die Festigkeit des Tapes so wählen, dass ich mich auf jeden Fall wohlfühle. Also ich muss, darf jetzt nicht das Gefühl haben, ich kann mein Handgelenk nicht mehr bewegen. Es muss so ein Mittelding sein. Es gibt da auch ganz verschiedene, in Spanien spielen auch oft welche, die geht fast über die halbe Handfläche noch mit drüber. Wie so ein halber Handschuh schaut es aus. Ja. Ja, wie gesagt, es ist immer so, muss jeder ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich spiele es, wie gesagt, sagen wir so 2-3 Tape-Breiten am Handgelenk. Und ja, ich bin auch keiner, wo jetzt so Bahnen zieht. Das heißt, immer wieder Tapes abreißt. Ich setze es an und wickle es dann quasi dreimal tief und hoch. Also einmal zum Ellenbogen hin, wieder zur Handfläche, Ellenbogen, Handfläche, Ellenbogen, Handfläche. So trainiere ich. Und beim Spiel ist es so, dass ich das auch in der Form tape. Und wenn ich dann vom Armmachen reinkomme, tape ich noch einmal hin und her, nochmal, um ein bisschen nachzuziehen. Ja. Okay.
Gelenke aber tapest du eben auch nicht. Fingergelenk, also das Gelenk an sich zu tapen, aber auch nicht, ne?
Lässt das Handgelenk?
Das Fingergelenk. Es gibt dann ja...
ein Daumen auf gar keinen Fall. Das einzige Finger, den ich tape, ist mein rechter kleiner Finger. Der war mal ausgekugelt. Und ja, den sollte ich schon leicht eintapen, weil der nicht mehr ganz so fit ist.
Würde ja, der Kleine muss geschützt werden. Da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Ansätze, die man da machen kann. Benutzt ja,
aber
Handballharz? Hast du schon mal Handballharz benutzt? Ich glaube, deine Hände sind groß genug, ne? Nee,
auf gar keinen Fall.
Okay. Aber ich hab sehr kleine Hände. Für mich war es jahrelang immer sehr, sehr schwer, die Bälle zu werfen, weil ich extrem kleine Hände habe. Und Handballharz hat mich echt gerettet. Man darf aber für alle, die jetzt zuhören, jetzt auf jeden Fall nicht so viel Harz nehmen wie beim Handball. Es ist ganz, ganz wenig Harz. Das reicht auch fürs ganze Spiel. Ja, gibt nochmal den Trick. Dann kann man sich immer noch das Handballharz auf so einem Tape-Streifen machen und an den Pfosten hinten dran kleben. Dann hast du noch so ein Ersatzdepot. Ja.
Aber muss man international schon aufpassen, zum Beispiel, das sind die Kontrollen schon extrem,
ja. Ja gut, das ist natürlich jetzt so eher für den Amateurbereich. Okay, das stimmt. Wenn du da was klebst, dann kannst du direkt auch manchmal Strafe abgeben. Tapest du deine Füße hinten? Es gibt ja den Trick aus dem Handball, kenne ich den, die Ferse hinten zu tapen, damit man im Spagat schneller ist?
Ja, ich tape den, aber nicht durch die Schnelligkeit ist der Grund, sondern dass ich nicht blockiere auf dem Boden.
Ja genau, also dass man schneller rutschen kann. Also
genau, richtig.
Das Bein rutscht halt schneller.
Genau, dass der Gummi der Sohle nicht am Hallenboden blockiert, sondern dass man rutscht. Gibt ja unterschiedliche Beläge. International spielt man meistens auf Parkett, wo man eigentlich auch mit normalen Schuhen da kein Problem hat. Aber ich tape schon hinten einen Streifen über meinen Schuh, sodass das schön rutscht. Ja.
Ja, was würdest du um diesen Technikbereich, haben wir jetzt sehr lange gesprochen, ich finde das so spannend, für neue Torhüter, die jetzt zum Futsal kommen und jetzt haben wir schon besprochen, La Cruz oder die Kreuzabwehr, die Spagatabwehr und die Knieabwehr hatten wir schon. Fällt dir noch was ein, was grundsätzlich Fußballer, was du auch vielleicht am Anfang falsch gemacht hast aus der Fußballschule? Das sind ganz kleine Änderungen, die aber elementar wichtig sind. Zum Beispiel ist es so, dass Fußballtorhüter immer mit dem Sprung, also mit der Laufrichtung, mit dem Ball in die Laufrichtung abspringen wollen. Also du läufst nach rechts und dann wollen die Fußballtorhüter immer am Anfang mit dem rechten Bein abspringen und kommen natürlich nie in die Spagatabwehr, weil dazu musst du mit dem anderen Bein abspringen. Das sind so ganz kleine Tipps, die man erstmal checken muss, damit man überhaupt vorwärts kommt. Gibt es da auch was du hast, wo du das mal wieder siehst bei neuen Torhütern und denkst, mach das mal anders?
Also ganz extrem ist es Stellungsspiel in meinen Augen. Viele Feldtorhüter kommen zu schnell von der Linie raus, bin ich der Meinung, und stehen dann in so einem Bereich, wo quasi einen Ball auf dem zweiten Pfosten, wo man komplett tot ist, oder Fußballtorhüter neigen halt dazu, quasi den Winkel zu verkürzen. Ist natürlich im Futsal dann schon was anderes, weil das Tor nicht so groß ist und die Distanz der Schüsse anders sind. Zur Stellungsspiel finde ich extrem, extrem wichtig und auffällig. Dann die Handposition ist extrem wichtig. Also viele Fußballtorhüter holen immer extrem von hinten auf, wenn ein Schuss kommt. Wenn das international magst, dann ist der Ball schon im Tor, obwohl die Hände noch nicht auf der Position sind. Ja. Und finde ich, was extrem wichtig ist, ist Fußballtorhüter machen, bevor der Schuss kommt, so einen Riesensprung, so einen Auftaktsprung. Also ich mache schon auch einen ganz kleinen, weil ich dann schon aktiver bin für den Ball. Also es, komplett nur auf Ballen stehen kann ich auch nicht. Ich muss schon auch einen leichten Aktivsprung machen. Aber gerade bei Fußballtorhütern ist auffällig, dass die da extremen Sprung machen. Und wenn du halt auf einem bestimmten Niveau dann bist, wenn du den Sprung machst, dann bist du halt in dem Moment in der Luft, wo der Ball schon geschossen ist, was dann ja auch nicht so sinnvoll ist.
Ja, absolut richtig, so der Olli Kahn-Auftaktsprung.
Genau, richtig.
Der war zwei Meter hochspringen. Ja, keine Zeit, würde ich auch direkt unterschreiben.
Aber ich glaube so, Stellungsspiel ist so das größte Thema. Und das ist, glaube ich, auch wo... so auch international finde ich sich noch Torhüter extrem unterscheiden voneinander. Ja, weil Stellungsspiel einfach im Futsal brutalst wichtig ist. Also das ist schon... Ja,
du hast auch gesagt, eigentlich, also dass es diese unterschiedliche Schule gibt, wenn du agil schnell bist, eher auf der Linie stehen. Ich bin so ein Typ, so ein Vertreter, lieber immer auf 5 Meter so lang wie möglich stehen. Ja, und erst wenn der Gegner so in deinen 45-Grad-Winkel reinkommt, tiefer gehen, weil viele... Irgendwie der Ball ist an der Mittellinie, aber kommt schon in eigene Torrichtung, dann gehen die meisten schon 3 Schritte zurück.
Nee, das nicht, aber man muss schon allgemein die Spielsituation sehen. Ich gebe dir schon recht, dass man sehr lang offensiv steht, das mache ich auch. Aber es ist immer auch entscheidend, wie viel Mitspieler von mir sind noch hinterm Ball. Wann ist der Spieler bereit zu schießen oder in was für einer Situation begibt er sich jetzt gleich? Ich sage halt immer, man sollte immer beim Abschuss in der Distanz stehen, wo man noch agieren kann, wenn Distanzschüsse kommen oder reagieren kann. Und spanische Schule, so Paco, wo er noch gespielt hat, war ja schon so in die Richtung, er hat schon versucht, auch bei ziemlich großen Distanzen mit dem Kreuz zu agieren. Also um quasi seine große Fläche auszunutzen und anzuschießen. Und da bin ich eher der Freund, dass man sagt, man kommt mal einen Schritt tiefer, um zu agieren, wenn ein Schuss von 10, 9 Meter kommt, anstatt dann so in einem Halbfeld zu stehen. Weil dann ist natürlich die Reaktionszeit sehr...
Dann bist du tot, ja.
Sehr kurz, genau. Und dann sind halt auch, was halt so Fußballtorhüter überhaupt nicht im Kopf haben, ich sag mal 80% der Tore fallen ja auf zweiten Pfosten im Futsal. Und wenn man dann quasi einen halben Meter falsch steht, dann hat man ja überhaupt keine Chance mehr, in dem Fall quasi zu abwehren oder... noch zu verhindern.
Ja, zu weit aus dem Tor rausstehen oder halt auch spekulieren oder, ja, ich habe auch mal, das machen sogar viele, ziemlich viele Futsal-Torwart-Videos online falsch, dann immer diese Spagatabwehr und dann immer mit dem Arm aufstehen. Also den Arm zum Aufstehen benutzen, aber die Arme sollten ja eigentlich gespreizt bleiben zur Abwehr, ja, sodass man auch ohne Arm aufsteht. Und dann gibt es auch ganz viel am Anfang, finde ich, irgendwie Spagatabwehr oder hinwerfen.
Ja.
Räumst ja gerade dein Zimmer um.
Nee, alles gut.
Und dann aber falsch rum aufstehen. Also erst, anstatt man direkt hochgeht und wieder in die andere Richtung sich bewegt, erst so eine Halbdrehung, um die eigene Achse zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß. So, gibt's halt auch ganz, ganz andere. Also ich bin einer, ich bin ganz wenig mit den Händen am Boden. Also alles, was flach ist, agiere ich eigentlich fast immer mit Fuß. Ja. Gibt es natürlich schon mal Situationen, wo du auch mit der Hand agierst, aber ich bin eigentlich immer der Freund davon, mit dem Fuß abzuwehren, weil man da schneller einfach ist wie mit der Hand. Falls so eine Situation mal kommt, mit der Hand bin ich auch eher ein Freund, wo so Art Scheibenwische, Aufstehbewegungen benutzt, anstatt quasi den Arsch durchzuziehen, weil ich schon auch der Meinung bin, dass man dann tot ist. Ja,
ja, da haben wir super viel über Technik jetzt echt geredet. Fehlt noch was, Technik? Wo du sagst, oh, das will ich nochmal in die Welt rausgeben. Ein wichtiges Technik-Thema.
Ich würde einfach jeden, der da so anfängt mit Futsal-Torwart oder sich da weiterentwickeln will, würde ich einfach mal so drei Namen nennen, wo man, wo sie sich vielleicht mal dranhängen können. Das ist einmal Jesus Herrero von Inter Movistar, dann Paco, der jetzt leider nicht mehr spielt, aber von Barca damals. Ja, und vielleicht so ein Leo Higuita, dass man auch mal so ein bisschen sieht, was für einen komplett anderen Style man spielen kann. Ich rede jetzt gar nicht von dem, was er am Fuß macht, sondern auch, was er im Tor verkörpert. So dass mal die Jungs ein bisschen einen Einblick bekommen, was so geht. Ja.
Ja, dann will ich noch wenigstens zwei Fragen zum Training. Noch auch vielleicht, die jetzt eben anfangen mit Torwarttraining. Es gibt dann immer im Internet diese Videos mit diesen unfassbar komplexen Übungen. Ja, ich finde immer, es ist natürlich schwierig, wenn man die Grundbasistechnik noch nicht kann. Was möchte ich eigentlich mit so einer komplexen Übung, wenn ich immer alles dann doch nicht technisch falsch mache oder so Ansätze, ja. So, was sagst du zu diesen total, auch mit ganz skurrilen und fancy Übungen, ja, was aus deiner Erfahrung ist wirklich wichtig in so einer Torwartübung, was sollte man gerade am Anfang trainieren und was sind so die Basisausstattungen, die man eigentlich nur braucht, ohne diese fancy Sachen, wie besonders tolle Ballpendel oder also irgendwie, gibt ja ganz viele. Ja,
im Endeffekt sage ich, wenn man Hütchen hat und zwei Leibchen, reicht das völlig aus für ein Torwarttraining. Die Leibchen kann man oben an die Lappen machen, um quasi die Ballpendel da zu ersetzen und Hütchen dann für den Boden. Ich sehe es genauso. Ich finde, das muss immer spielnah sein. Und ich bin auch eher ein Freund, wo kurze Aktionen hat, aber die intensiv, anstatt so 8 Ballaktionen. Also es sollte immer spielnah sein. Und gerade von Anfang, von Anfänger würde ich ganz arg trainieren, Handposition, quasi hohe Bälle, wie agiere ich aus der Handposition zum hohen Ball, ganz viel Kreuzübungen machen, quasi Stellungsspiel heraus, Schuss rechts oben, diagonal vorkommen, Kreuz zum Beispiel. Mhm. Ja. Einfach so Grundtechniken, wie du sagst, Spagato, ganz wichtig, Kreuz, ganz wichtig und Handposition, wie reagieren oder agieren meine Hände zum Ball. Wie gesagt, jetzt bei uns in Meilendorf ist schon so, dass wir sehr viel so Spagato machen, 1 gegen 1, sehr viel explosiv trainieren. Bei Miguel ist es dann oft so, dass er sehr viel spielnah macht, also es ist halt, er hat eigentlich wenig Zubehör. Was er gern macht, ist so mit Tennisbälle trainieren, aber das ist dann schon wieder für Fortgeschrittene, würde ich sagen, um quasi sein Abwehrradius oder Abwehrfläche noch mehr zu trainieren. Da sind Tennisbälle natürlich richtig geil, weil die natürlich eher mal durchflutschen wie so ein großer. Das ist für mich eine geile Mischung. Miguel macht sehr viel ohne Gegenstände, ohne Material, sondern sehr viel spielnah einfach. Das heißt, rechter obere Ball, linker obere Ball, rechts diagonal 1 gegen 1, sowas zum Beispiel. Aber ich sage auch, dass die Anzahl der Aktionen überschaubar sein sollten, weil alles, was in Aktionen geht, die 6, 7, 8 Bälle erfordern, wird die Technik wieder unsauber. Ist die Explosivität nicht mehr da. Das kann man dann mal mit Torhütern machen, wie vielleicht bei Pavlos und bei mir oder beim Johnny, die dann quasi schon fit sind und wo es dann auch einfach mal darum geht, einen konditionellen Reiz zu setzen. Aber wenn es jetzt rein auf Futsal-Torwarttechniken geht, würde ich ganz klar mit 4 Aktionen trainieren. Das heißt, rechter Pfosten berühren, Step, Spagato. Rechter Pfosten berühren, Step, Spagato, so dass man so ein bisschen die Basics mal reinkriegt.
Wie machst du es, wie hältst du es mit Individualtraining? Einmal in der Halle, also wenn der Ball ruht, wenn kein Torwarttraining ist, oder vor dem Training, man kommt in die Halle, das Training läuft noch nicht, setzt du da auch schon Individualtraining an und nutzt jede Minute? Und wie sieht es auch zu Hause aus? Machst du auch Dehnübungen zum Beispiel? Kann man ja wahrscheinlich auch prima zu Hause machen, gerade jetzt, wo wir alle eingesperrt sind zu Hause.
Ja. Also ich trainiere, aktuell trainiere ich jeden Tag. Das heißt, 6-mal die Woche Explosivtraining, Schnellkrafttraining. Einmal die Woche im Ausdauerbereich. Aber ich dehne mich jeden Tag. Also nach jedem Workout dehne ich mich 20 Minuten. weil es halt einfach extrem wichtig ist für die Regeneration zum einen. Und natürlich als Futsal-Keeper sollte man schon flexibel und geschmeidig sein. Also ich dehne mich eigentlich jeden Tag 20 Minuten. Und da lasse ich aber auch keinen Tag aus. Und sonst, wenn Futsal ist, klar, an den Tagen, wo Futsal-Training ist, kann ich nichts individuell machen, wäre auch zu viel. Aber an den freien Tagen bewege ich mich schon oft im Kraftraum und mache gerade so Umsetzen, Reißen an der Freihandstange, um quasi explosiver zu werden aus der Schulter, explosiver aus den Beinen raus, was mir halt quasi für den Futsal bringt, sehr viel Rumpfstabilität, um stabil zu sein bei Schüssen. Aber jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio und pumpe da, dass ich gut aussehe, sondern alles, was mich quasi im Futsalsport weiterbringen kann.
Alles, was eher der Agilität, Koordination, eben Stabilität im Fitnessbereich bringt. Ja,
Genau.
sonst mit mehr Muskeln bist du ja dann wieder so ein unbeweglicher Klops da. Das dann, ist ja auch gerade bei sowas dann auch absolut nicht förderlich. Ja,
Genau.
also ich glaube, wir haben hier richtig viel runtergerissen über das Torwartspiel, was mit Sicherheit jetzt vielen, die jetzt anfangen wollen oder schon lange spielen oder auch falsch stehen. Ich sehe so viele Torhüter, die wirklich seit 10 Jahren oder seit 5 Jahren im Ligabetrieb sind. Und aber überhaupt nichts gelernt haben. Also ja, ich bin Futsal-Torwart. Da fehlt ganz, ganz viel. Was schade ist, weil es keine Trainingsmöglichkeiten gibt. Das ist eigentlich so schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du, glaube ich, auch betont, es kommt eigentlich nur auf einen selber darauf an, sich einfach, es gibt so viele Videos, selber zu verstehen, was anders ist und wie ich es mache und das autodidaktisch zu machen. Das ist ja so dein bestes Beispiel, obwohl du natürlich auch gute Trainer hattest. Aber du hast schon viel autodidaktisch dabei gemacht, nehme ich an, in der kurzen Zeit eben individual trainieren, Videos gucken, oder? Das war so deine schon jeden Tag
Immer noch.
wahrscheinlich. Ja, immer noch. Ja.
Immer noch tägliches Brot. Ich glaube, meine Freundin dreht jeden Tag durch, wenn ich im Fernsehen hier auf YouTube Leo Gita Training, wo ich schon 8000 Mal gesehen habe. Wie du sagst, ich glaube, wenn man in YouTube eingibt, sich ein bisschen informiert, wer so international die Top-Torhüter sind, dann gibt es über jeden Torhüter auch ein Torwart-Training im Internet zu sehen. Und wenn man sich an das ein bisschen hält, dann glaube ich, kann man da schon viel mitnehmen, ja.
Hast du sonst
Wichtig
noch?
ist einfach zu, ja.
Ja, nee, sag ruhig. Ja, sorry.
Ja, wichtig ist einfach zu verstehen, warum es so gemacht wird. So, nicht einfach, ich trainiere, weil ich trainiere, sondern es hat schon einen Grund, warum die das so machen. Und das ist im Futsal einfach extremst wichtig, weil einfach ein Schritt mehr oder weniger kann einfach entscheidend sein. Das ist im Fußball jetzt nicht so ausschlaggebend. Was im Futsal halt ist Detailarbeit, ja. Dusan Martic hat immer zu mir gesagt, Details. Also es geht einfach nur um Details. So, er hat in der Champions League, wo wir gespielt haben, war er auch dabei und haben dann jedes Spiel quasi danach analysiert per Videostream. Und er hat mir wirklich manchmal, ohne Spaß jetzt, es ging ja um 5 Zentimeter. So, er hat dann gesagt, du stehst hier 5 Zentimeter falsch. Und dann habe ich am Anfang gedacht, er will mich jetzt verarschen, aber er meinte das ernst so. Und das sieht man dann schon, was dann ab einem bestimmten Niveau dann schon gefragt oder verlangt wird, ja,
Ja,
um weiterzukommen.
je schneller der Sport ist, desto mehr machen eben die 5 Zentimeter aus. Das ist dann echt die Sache, ne?
Das stimmt, ja.
Super. Ja, dann hast du noch irgendwas, was du gerne den Zuhörern, den kommenden, den aktuellen Torhütern mit auf den Weg gehen willst? Von meiner Seite wären wir dann durch.
Wer Bock auf die Sache hat oder Fragen hat, kann mich jederzeit über Instagram erreichen. Philipp lässt 12. Kann mir jederzeit schreiben. Ich werde auf jeden Fall antworten. Und ja, wünsche euch alles Gute und hoffe, dass der Futsalsport noch mehr ins Rampenlicht in Deutschland kommt.
Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir und den Zuhörern und wünsche dir dann, wahrscheinlich rollt ja dieses Jahr kein Ball mehr, aber viel Individualtraining, viel Durchhalten und dann auch wieder genauso viel Spaß, wenn es wieder voll losgeht. Danke dir, Philipp.
Wieder live. frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.